Deutschlandfunk, Andruck.
Die schlechten Arbeitsbedingungen in deutschen Großschlachtereien und Fleischfabriken haben im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Die Pandemie hat einmal mehr in den Fokus gerückt, was lange bekannt und doch nicht gelöst ist. Viele ArbeitsmigrantInnen, Saisonarbeiter, entsendete ArbeitnehmerInnen leben und arbeiten in Deutschland unter prekären Bedingungen. Und auch wenn inzwischen einige gesetzliche Veränderungen erfolgt sind, ändert das natürlich nichts an dem Wohlstandsgefälle, das überhaupt Menschen veranlasst, ihr Land zu verlassen, um Arbeit zu finden. Beides greifen die Gewerkschafter Katrin Birner und Stefan Dietl in ihrem Buch »Die modernen WanderarbeiterInnen« auf. Barbara Eisenmann hat es für Andruck gelesen. Frau Eisenmann, zunächst, was macht die Arbeitsbedingungen so prekär? Welche Beispiele nennen die Autoren?
Also da muss man vielleicht zuerst mal sagen, Gewerkschaften und Politik sprechen ja gar nicht von Wanderarbeiterinnen, sondern die sprechen von mobilen Beschäftigten. Und Birner und Dietl, die das Buch geschrieben haben, die ziehen es jetzt vor, von Wanderarbeiterinnen zu sprechen, weil wir hier über extrem prekäre, unsichere, häufig auch die Gesundheit gefährdende Arbeit sprechen, die mit einem Normalarbeitsverhältnis überhaupt nichts zu tun haben. Wir reden also über Jobs in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft als Erntehelferinnen, in der häuslichen Pflege, auf dem Bau, in der Transport- und Logistikbranche, aber auch immer mehr im klassischen industriellen Sektor selbst, im Auto- und Maschinenbau. Und wenn man jetzt fragt, was macht ihre Arbeitsbedingungen so prekär, muss man sagen, in all diesen Branchen werden im Grunde immer die gleichen Instrumente zur Ausbeutung der Arbeit benutzt, nämlich Werkverträge, Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit. Man hat es, so die Untersuchung der Autoren, mit völlig unübersichtlichen Subunternehmensgeflechten zu tun. Einzelne Subunternehmen können über 10 bis 15 GmbHs gleichzeitig verfügen. Und wenn es dann zu juristischen oder anderen Problemen kommt, melden Subunternehmen einfach Insolvenz an. Die Arbeiter stehen dann in solchen Konstruktionen völlig schutzlos da. Und die Unternehmen, für die sie wirklich arbeiten, entziehen sich der rechtlichen Verantwortung.
Aber der Mindestlohn müsste ja auch für Beschäftigte von Subunternehmen gelten.
Ja, das ist richtig. Aber es scheint x ausgefeilte Methoden zu geben, die offenbar auch systematisch angewendet werden, um den Arbeitern den Mindestlohn vorzuenthalten.
Was sind denn das genau für Methoden?
Also x Methoden. Da werden beispielsweise in den Arbeitsverträgen geringere Stundenzahlen vereinbart, als tatsächlich gearbeitet werden. Die Arbeitsstunden werden nicht elektronisch erfasst. Man kann als Betroffener nichts nachweisen. Pausen finden nicht statt, werden aber abgezogen. Die Zeit zum Anlegen der Arbeitskleidung und Vorbereitungen, beispielsweise wie Messerschleifen, werden nicht als Arbeitszeit gewertet. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung müssen von den Arbeitern selbst gestellt werden. Dann die horrenden Vermittlungsgebühren, die sie an die Subunternehmen zahlen müssen. Außerdem gehört zum Modell der Subunternehmen auch die Vermietung völlig überteuerter, meistens ziemlich schlechter Unterkünfte. Auch Gebühren für den Transport zur Arbeit werden vom Lohn abgezogen und so weiter. Also das sind jetzt nur die geläufigsten Methoden zum sogenannten Lohnraub.
Welche Rolle spielt denn die Politik nach Ansicht der Autoren? Werkverträge, Sie haben die eben schon genannt, in der Fleischindustrie, die sind ja inzwischen verboten.
Ja, das ist eine gute Frage. Die Rolle der Politik, die Autoren verweisen zum Beispiel in Bezug auf das neue Gesetz, das Sie gerade erwähnt haben, auf Schlupflöcher, die den Fleischkonzernen erneut genug Spielraum lassen, ihr System der Billigproduktion aufrechtzuerhalten. Da gibt es zum Beispiel für Leiharbeiterinnen bis 2024 eine Ausnahmeregelung. Dann hat man scheinbar auch nur ziemlich laxe Kontrollen der neuen Regelungen vereinbart. Also Kontrolle ist ein ganz heikler Punkt in der Branche der Wanderarbeiterinnen. Und auch die Bußgelder, die zwar erhöht worden sind, sind aus Sicht der Autoren immer noch viel zu gering.
Nun sind Katrin Birner und Stefan Dietl ja Gewerkschafter. Der Verlag ist links zu verorten. Und beim Lesen fällt dann doch auf, dass so manches sehr ideologisch gefärbt ist. So wird etwa der deutschen Politik die Hauptschuld an der Eskalation der Eurokrise zugeschrieben. Wie ist es Ihnen denn beim Lesen solcher Schlagseiten ergangen?
Also mir hat an dem Buch gerade gefallen, dass es den Blick weitet, dass die Autoren nicht einfach nur Missstände skandalisieren, sondern sich ihren Gegenstand, also prekäre Wanderarbeitsverhältnisse in Deutschland, in einem größeren politisch-ökonomischen Kontext anschauen. Aus meiner Sicht argumentieren Sie sehr überzeugend anhand einer wirklich großen Fülle von Zahlen und Daten, dass prekäre Arbeitsverhältnisse die Grundlage des deutschen Wohlstandsmodells sind. Sie erinnern zum Beispiel in dem Zusammenhang an Gerhard Schröder, der 2005 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den emblematischen Satz sagte: Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Also wenn ich was kritisieren würde am Buch, dann, dass man es straffer hätte lektorieren können, denn man hätte einige Wiederholungen so vermieden.
Nun möchte man ja bei all dieser prekären Lage auch mal eine positive Aussicht. Welche Ansätze und Ideen gibt es denn in dem Buch, die WanderarbeiterInnen zu organisieren, ihre Rechte einzufordern?
Also die Autoren sehen vor allem in der Organisierung von Arbeitskämpfen durch die WanderarbeiterInnen selbst eine Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern. Und dazu gibt es im Buch dann auch eine ganze Reihe mutmachender, gelungener Beispiele von wilden Streiks auf Baustellen und in der Landwirtschaft. Also da bewegt sich schon etwas und auch die Gewerkschaften scheinen sich zu bewegen.
Barbara Eisenmann war das über Katrin Birner und Stefan Dietl, die modernen WanderarbeiterInnen, ArbeitsmigrantInnen im Kampf um ihre Rechte. Im Unrast Verlag erschienen 139 Seiten, 12,80 Euro.